Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Sendung Lebenshilfe. Heute mit Grenzfragen zwischen Psychiatrie und Spiritualität. Dazu dürfen wir telefonisch zuschalten Professor Dr. Raphael Bonelli. Herzlich willkommen, grüß Gott, Herr Dr. Bonelli.
Grüß Gott, alle miteinander. Ich freue mich auch wieder, dass wir eine Sendung haben. Mein heutiges Thema ist Temperament und Charakter, Persönlichkeitsbildung. Weil das ist eine Frage, die viele Patienten oder viele Menschen überhaupt haben, nämlich was kriege ich mit von den Eltern und was kriege ich mit von den Genen und was sind Verhaltensreaktionen, die ich nicht steuern kann, weil ich einfach so bin, wie ich bin. Und was kann ich ändern? Was ist das, was überhaupt machbar ist? Nicht? In den Ehen krachen die Persönlichkeiten eben oft zusammen. Und dann sagt der eine zur anderen oder umgekehrt, änder dich, da musst du dich ändern, dann haben wir eine glückliche Ehe. Wenn es abgesehen davon, dass das nicht glücklich ist, wenn das der eine zum anderen sagt und sich nicht selber ändert, weil er das Problem beim anderen sucht, ist das manchmal eine gewisse Überforderung oder fühlt sich überfordert. Man fühlt sich überfordert, weil es eben gewisse Muster gibt, die wir in uns drinnen haben und die nicht wandelbar sind oder die jetzt im Kern, in der Tendenz her nicht wandelbar sind. Und das ist das, was man in der Psychologie Temperament nennt. Temperament, das Wort Temperament ist uralt. Das haben schon die alten Griechen verwendet. Und daraus, aus dieser griechischen Vier-Säfte-Lehre, hat dann Galen, kurz, also im 2., 3. Jahrhundert nach Christus, diese vier Typen, die vier Temperamenten erarbeitet, das der Choleriker, Sanguiniker, Phlegmatiker, Melancholiker. Das sind gute Orientierungspunkte. Also das muss jetzt nicht so sein, es gibt die verschiedensten Temperamente in der Zwischenzeit auf dem Markt. Das sind die gängigsten. Und das sind diejenigen eben auch, die in die Umgangssprache Eingang gefunden haben. Wie zum Beispiel, sei nicht so cholerisch oder so, oder der Melancholiker, der Traurige, nicht, das ist irgendwie das Melancholische, wirst du ganz melancholisch, nicht, das sind, oder das Phlegmatische, der ist so phlegmatisch, dem ist alles wurscht. Also das sind schon von der Terminologie her, ist das tief in unserem Kopf drinnen, aber oft verstehen sich die Temperamente gegenseitig auch so schwer, nicht? Der Sanguiniker ist der lustig ist, sanguinisch, aber auch ein bisschen oberflächlich und der sich nicht sehr schert um Regeln, während der Melancholiker das ganz, ganz, ganz genau nimmt. Und ich habe Familientragödien erlebt, weil ein Sanguiniker auf einen Melancholiker getroffen ist. Also ein Beispiel, das ich unheimlich in Erinnerung habe, das ist ganz plastisch von mir, dass in einer Familie die Mutter verstorben ist und der Vater nochmals geheiratet hat und eine melancholische Frau und die Tochter war Sanguinikerin. Die war dann schon erwachsen und immer wieder eben hat ihren Vater mit seiner neuen Frau besucht und ist dann, weil sie sanguinisch war und gar nicht nachgedacht hat, in die Küche gelaufen, hat den Kühlschrank aufgemacht und hat sich halt da nach Herzen bedient und hat halt dann die Milch offen liegen lassen oder so, wie es halt einem sanguinisch typischerweise passiert, nicht viel nachgedacht, auch immer zu spät gekommen. Das hat die Stiefmutter aber sowas von gekränkt, weil die das natürlich ganz, ganz absichtlich macht und ganz aggressiv ist und mich ablehnt, weil ich nicht ihre Mutter bin, ich weiß nicht was alles. Also allein diesen zwei Frauen zu erklären, dass es verschiedene Typen gibt und dass man eben eine innere Tendenz in sich hat, hat schon sehr, sehr viel geholfen, zumindest mal den anderen zu verstehen. Weil wenn der Melancholiker versteht, dass der Sanguiniker nicht immer nur böse ist, wenn er so oberflächlich und unverlässlich ist und zu spät kommt und irgendwie nicht so nicht Ordnung hält, dann ist schon viel gewonnen. Also das heißt, ich empfehle Ihnen zuerst einmal, diese Typen besser zu kennen, damit Sie zum Beispiel, eben wenn Sie mit einem Choleriker zusammenleben, dass Sie dann auch besser verstehen, dass es der Choleriker zwar im Moment fürchterlich ernst meint, aber dass er das dann nach 10 Minuten völlig vergessen hat. Nicht? Und das ist etwas, was wahrscheinlich genetisch veranlagt ist. Damit kommen wir auf die Welt und wir werden auch so sterben. Was allerdings möglich ist, das ist jetzt das Temperament, das haben wir, Punkt. Was aber möglich ist, ist daran zu arbeiten. Nicht mal verwendet dann das Wort Persönlichkeit dafür, für den Einfluss, den die Umwelt hat auf das Temperament. Und das will sagen, hauptsächlich die Erziehung, die Schule, die Freunde, also alles, was zwischen Geburt und dem 18. Lebensjahr so einem Menschen zustößt oder ihn formt, die Erziehung eben. Erzogen wird man ja in eine Richtung, nicht? Und da kann man viel falsch machen natürlich, weil da kann man einen Choleriker zu einem echten Narzissten erziehen zum Beispiel, nicht? Eine Mutter, die so begeistert ist von ihrem einzigen Sohn, dass sie ihn höher stellt als ihren eigenen Mann und ihm immer sagt, du bist der Beste und du bist der Schönste und alle müssen vor dir niederknien. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber tendenzmäßig habe ich schon viele solche Mütter gesehen. Dann ist klar, dass der Bärsch mit 18 Jahren dann glaubt, er ist eigentlich der Größte und alle müssen eine Kniebeuge machen, wenn sie ihn sehen. Solche Patienten habe ich hier. Die ecken natürlich fürchterlich an. Die glauben auch in der Therapie, dass ich ständig vor ihnen Kniebeugen mache. Das ist natürlich, das ist ein schweres Defizit. So kommt man im Leben nicht weiter. Aber der Grund ist eben, dass der schon ein gewisses Temperament von Hause hat. Also so was Selbstbewusstes. Er ist sicher kein Phlegmatiker. Und dass dann durch die Erziehung, in dem Fall die Verzärtelung der Mutter und das Hochstellen, das über den eigenen Wert stellen der Mutter, dass da wirklich eine Persönlichkeit herangewachsen ist, die ins Narzisstische geht. Und narzisstisch ist was Pathologisches. Also die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist pathologisch, ein bisschen narzisstisch sind die meisten Menschen. Gut, das ist also die zweite Stufe, die Stufe der Erziehung, der Umwelt und so weiter. Viele platte Psychologen haben besonders in den 70er und 80er Jahren gedacht, dass alles Umwelt ist und dass der Mensch irgendwie nur von der Umwelt irgendwie getrieben ist. Das ist das Über-Ich sozusagen, die Welt und die Umwelt sagt da, was gut und was schlecht ist und wir funktionieren halt danach. Aber die dritte und wichtigste Stufe im Leben eines Menschen ist der Charakter. Das heißt, dass ich habe also jetzt genetisch mein Temperament bekommen. Ich bin entweder Sanguiniker, Phlegmatiker, Melancholiker, Choleriker. Das habe ich. Dann habe ich zweitens meine Erziehung in der Schule, von den Eltern und so weiter. Und aus dem mache ich was oder nicht. Und das ist Charakterbildung. Das heißt, ich nehme sozusagen, ich bin nicht meine Persönlichkeit, sondern ich trage meine Persönlichkeit herum, wie ich auch meinen Körper habe, nicht meinen Leib. Ich bin nicht mein Leib. Ich bin vielleicht dick. Also mein Leib ist vielleicht dick, aber das bin nicht ich. Das ist das, was ich habe. Und auch von der Persönlichkeit her, ich habe gewisse Eigenschaften, die relativ automatisch gehen. Wenn man mich blöd anredet, dann fange ich entweder an zu weinen oder ich bring den Typen um halb oder ich fange an zu lachen. Nicht? Also das sind, da gibt es gewisse Reaktionsmuster in mir. Aber ich habe immer noch die Freiheit zu sagen, ist dieses Reaktionsmuster jetzt gut oder ist dieses Reaktionsmuster schlecht? Möchte ich mit diesem Reaktionsmuster, das ich in mir habe und dass ich das sozusagen wie automatisch in mir abläuft, möchte ich mit dem leben, dann möchte ich das in irgendeine Form verändern. Und diese Freiheit, die sich der Mensch irgendwann einmal nimmt, die passiert meistens in der Pubertät oder eben nachher, dass man mehr und mehr seine eigene Freiheit in die Hand nehmen will. Aber diese Freiheit, das in die Hand zu nehmen, nennt man Tugenden. Ja, Tugend bedeutet, die Freiheit, sich in Leichtigkeit für das Gute zu entscheiden. Ja, das heißt, erstens einmal muss man da erkennen, dass man was das Gute ist und was man für das Gute hält, aber dann auch die Fähigkeit haben, sich manchmal gegen die eigene Persönlichkeit und gegen die eigenen Gefühle und gegen die eigene Neigung, sich für das Gute und gegen sozusagen die Emotion zu entscheiden. Und wenn man das häufig genug übt, ja, das ist einmal eine isolierte gute Handlung, aber wenn man die häufig genug übt, dann entwickelt sich eben eine Tugend. Und tugendhaft sind Menschen, die ihre Persönlichkeit und ihre Tendenzen veredelt haben. Ja? Also der tugendhafte Mensch ist der sich selbst, seine Grundpersönlichkeit, die er mitbekommen hat, veredelt hat. Ja? Und das finden Sie das finden Sie interessanterweise auch im Katechismus der katholischen Kirche. Im Punkt 1768. Die Leidenschaften, also die Gefühle. Die Gefühle sind sittlich gut, wenn sie zu einer guten Handlung beitragen. Schlecht, wenn das Gegenteil der Fall ist. Ja, also die Gefühle sind die uns natürlich, und Leidenschaften ist das, was uns natürlicherweise von unserer Persönlichkeit Zukunft, weil es uns in eine Richtung treibt. Der rechte Wille, also hier haben wir die Freiheit des Menschen, nämlich den Willen. Der rechte Wille ordnet die sinnlichen Regungen, die er sich zu eigen macht, auf das Gute und auf die Seligkeit hin. Der schlechte Wille, das ist jetzt das Gegenteil davon, erliegt den ungeordneten Leidenschaften und steigert sie. Das heißt, man kann cholerisch veranlagt sein, aber man kann das veredeln, indem man die Stärke des Cholerikers in sich aufnimmt und die guten Sachen durchdrückt und durchkämpft für die Armen und Verfolgten und ich weiß nicht was alles. Oder man kann einfach ein Riesen-Egoist werden, der sein cholerisches Temperament dazu missbraucht, um andere schlecht zu machen, um mit Ellbogen durchs Leben zu gehen, um über Leichen zu gehen. Nicht, also vergessen wir nicht, dass viele Heilige eigentlich cholerisches Temperament hatten, wie zum Beispiel Ignatius von Loyola, der ein ganz ein bekannter Ordensgründer war, nämlich der Jesuiten, der hat heiligmäßig mit diesem Temperament ist er umgegangen. Oder auch Franz von Sales, dieser gütige und sanfte Heilige, der nicht immer so gütig und sanft war, sondern das war eine Folge seines Kampfes um die Tugend. Oder der Pfarrer von Ars. Wenn Sie die Biografie von Pfarrer von Ars lesen, dann werden Sie merken, dass der leicht ausgeflippt ist und dass noch am Ende seines Lebens steht, auf einer der letzten Seiten, wenn ihm jemand etwas Freches gesagt hat, dann hat er zwar gütig gelächelt, aber man hat's gesehen, dass seine Ohren rot geworden sind, weil er innerlich so gekocht hat. Aber er hat dann doch den Menschen gesehen durch den Charakter durch. Nicht? Und die Fähigkeit, Menschen zu lieben, das kann uns helfen, unser Temperament und unsere Persönlichkeit so zu überwinden und zu veredeln, dass wir wirklich zu einem guten Charakter kommen. Und der gute Charakter in der Heiligen Schrift ist der Gerechte. Ja, weil nur ein wirklich charaktervoller Mensch ist fähig, gerecht zu sein. Und gerecht ist das, was in der Heiligen Schrift so das höchste Lob ist. Nicht? Und wenn von Josef, dem Mann Mariens, die Rede war, dann steht da Josef, der ein gerechter Mann war. Das ist eben gerecht, will sagen tugendhaft. Gut, damit ist jetzt einmal mein Input zu Ende und ich freue mich auf Ihre Anrufe.
Professor Bonelli, wir haben zwei Hörerinnen in der Leitung. Wir begrüßen aus Nötsch die Frau Monika. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Doktor.
Grüß Gott.
Ja, ich interessiere mich schon lange, also ich habe schon oft Ihre Sendungen gehört. Ich habe selbst einen Sohn, der psychisch erkrankt ist. Und er lebt sehr gut mit den Medikamenten. Er studiert in Graz Geschichte und Archäologie. Und wir haben alles unter Kontrolle. Er ist aber auch ein kleiner Choleriker. Ich kann so nicht sagen, dass ihm jetzt irgendwas fehlt. Also, es ist alles soweit in Ordnung. Er macht sein Studium, er wascht seine Wäsche, er kocht sich selber und so. Und hat einen schönen Verein gefunden, wo er trainiert, also so ein Mittelalterfechten. Ja, und jetzt wollte ich Sie halt fragen, es geht um die Choleriker, Sanguiniker, Melancholiker. Das ist halt schwierig. Man ist nicht nur ein Typ, meistens ist man ja mehreres.
Ja, Sie haben recht, meistens ist er ein Mischtyp. Aber jetzt, also zu Ihrem Sohn, also wenn er nur Choleriker ist, dann ist das jetzt keine Krankheit. Nicht jeder von uns
ist
ein Typ.
Nein, bei ihm ist paranoide Schizophrenie festgestellt worden. Also das ist
schon eine Krankheit, ja?
Ja, das ist eine Krankheit. Und dann nimmt er die Psychopharmaka und Antidepressiva. Ja. Wenn er die nimmt, dann ist das in Ordnung. Aber wenn er sie nicht nimmt, dann haben wir die großen Probleme. Also es hat so dreimal so Theater gegeben.
Ja, ich verstehe. Und was ist jetzt, also wir sind alle Mischtypen.
Ja, ich bin ja selber auch ein Mischtyp, ist Sanguiniker, Melancholiker. Aha. Ich bin ja so der stoische Typ dann wieder. Ich weiß auch nicht. Ja, cholerisch bin ich nicht. Nein, das bin ich auf jeden Fall nicht. Ein bisschen vielleicht, aber nein, das könnte man nicht sagen. Aber ich meine, es ist schwierig im Umgang, wenn man mit so einem Menschen verheiratet ist, zum Beispiel mit einem Choleriker.
Ja,
aber
ich habe
alles gut im Griff. Also.
Nicht aus religiöser Sicht kann man sagen, also Jesus Christus hat von allem etwas gehabt.
Ja, das denke ich mal. Ja,
er hat alle vier Eigenschaften gehabt, weil es sind ja auch, alle vier haben was Gutes.
Nicht? Ja, sie haben was Gutes. Man muss ja das Gute rausnehmen, die Rosinen aus dem Kuchen, so ungefähr.
Ja, genau, richtig. Also wenn Sie zwei Typen erkennen für sich selbst, dann ist das sehr realistisch. Die meisten haben so einen Haupttyp und dann so einen Nebentyp.
Ich bin mehr Melancholiker und dann Sanguiniker, das merke ich schon. Und der Sohn ist cholerisch und, ich weiß nicht, melancholisch, ja.
Das heißt, dann nehmen Sie sich Dinge sehr leicht zu Herzen.
Ja, das. Aber ich bin ein Mensch, ich kann sehr gut verzeihen. Also
ich
bin einmal zornig, aber ich kann alles verzeihen und vergeben. Also da bin ich gut.
Ja, das ist wichtig. Also da müssen Sie auch immer üben, weil von der Anlage her tun sich die Melancholiker nicht so leicht mit Verzeihen.
Ja, denke ich mal. Das ist meine Mutter so. Die konnte 60-jährige Sachen nicht verzeihen. Und dann habe ich gesagt, du magst den ja selber fertig. Wenn du nicht vergeben kannst, du hast schon lange zurückgelegt. Ich sage halt für mich so den Spruch, die Vergangenheit, das ist vorbei, das haben wir weg, das schieben wir weg, das ist weg, das will ich nichts mehr sehen. Ich lebe in der Gegenwart und was die Zukunft bringt, das ist eine Schatzkiste und das kommt erst. Das will ich gar nicht wissen.
Ja, aber das Beispiel, wo Sie sich jetzt da selber so einbringen, das ist ein schönes Beispiel, weil Sie sind eben Melancholiker, heißt an und für sich nachtragend, kleinlich und ich weiß nicht was, aber durch Ihr religiöses Leben.
Ja, sicher, ich habe ein schönes Leben. Also ich war zweimal mit Chiguare heuer vorher wieder nach Lourdes, also ich muss wieder danken, weil ich Oma geworden bin. Und dass der Sohn die Matura so gut geschafft hat, die Mathematik, habe ich auch gedankt.
Ja, aber was ich sagen will, ist eben, dass das religiöse Leben dieses Kleinliche ein bisschen aufgeweitet hat, scheinbar.
Ja, das denke ich mir schon, ja sicher.
Und das ist ein Zeichen von eben Charakterbildung durch die Religion.
Wiedersehen und einen schönen Tag.
Ja.
Wiederhören.
Dankeschön, der Frau Monika. Und nun aus Osnabrück zugeschaltet die Frau Anneliese.
Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Professor. Ich wollte das eigentlich, was Sie jetzt doch gesagt haben, ist Mischformen sind, das weiß ja eigentlich auch jeder. Sie hatten das so ein bisschen so getrennt erst. Und der Choleriker, der kann ja auch noch was anderes sein. Aber ich wollte auch noch fragen, wenn zum Beispiel jetzt, was ist der Unterschied, wenn einer jetzt vielleicht Melancholiker ist, also sensibler auch, muss man sagen, ja. Und er ist eben auch vom Nervensystem nicht so stark, dass er sich auch schneller aufregt, sodass man vielleicht denkt, er wäre ein Choleriker. Denn ich denke, das ist auch eine Sache der Gesundheit, ob man sich schneller aufregt. Man sollte sich dann wirklich auch mehr entspannen oder auch wirklich beim anderen wissen. Der ist jetzt nicht Choleriker, das war auch nicht das Heilmittel, sondern es ist wirklich, er sollte sich mehr, wie gesagt, entspannen oder mehr für seine Gesundheit tun. Und ich denke auch, dass manchmal, was als Tugend angesehen wird, nur eine Folge, das habe ich so erfahren in meinem Leben, eine Folge von guter Gesundheit ist. Das wollte ich doch mal sagen. Der andere kraxelt dann rum, ist vielleicht auch wertvoller, verdienstvoller, wenn er trotz Krankheit und trotz, obwohl er jetzt tatsächlich auch aus der Rolle fällt wegen seiner schwachen Gesundheit, sich doch trotzdem bemüht. Das war's.
Ja, natürlich Stress und Krankheit engen unsere Freiheit ein. Da bin ich ganz bei Ihnen.
Ist aber nicht immer entschuldbar alles, ja? Das wollte ich dazu sagen.
Genau, da sind wir eh einer Meinung. Aber da gebe ich Ihnen recht, das ist, also je mehr Stress einer hat, umso eher flippt er aus, sagt man bei uns, ja? Ich weiß nicht, ob man das bei Ihnen auch so sagt.
Ja, das kann man sagen.
Ja, also umso eher kippt er dann sozusagen in die emotionale Instabilität. Mhm. Aber der Phlegmatiker weniger als die anderen.
Ja, der hat Glück.
Und naja, das muss nicht unbedingt ein Glück sein, weil das ist ja auch ein Warnsignal. Ne?
Mhm.
Und dieses Warnsignal gibt der Choleriker gleich am Anfang.
Ja.
Der lässt nichts anbrennen. Und der Phlegmatiker eigentlich im Grunde viel zu spät. Da passt schon gar nichts mehr. Aber ich gebe Ihnen recht, man muss schon auch Rücksicht nehmen auf seine eigene psychische Gesundheit.
Ja,
und sich nicht zu viel aufhalsen, weil man dann irgendwie zur Belastung für seine Umgebung wird.
Oder aufhalsen lassen. Ja, danke schön.
Oder aufhalsen lassen, genau, richtig. Ja. Aber letztlich ist es auch, also was ich sagen will, ist, man ist selber auch verantwortlich für seine psychische Gesundheit und man ist eben nicht unendlich und man kann nicht alles hinkriegen und hinbiegen, sondern man muss wissen, wo ist jetzt meine persönliche Grenze erreicht und was kann ich nicht mehr leisten. Das ist in der heutigen Gesellschaft
schwierig,
das viel häufiger als den sogenannten Faulen.
Ja, und auch für die geistlichen Berufe, die Priester, auch im Kloster, es kann Überforderungen geben und deswegen müssen auch die Obern und die Vorgesetzten auch darauf achten, finde ich, den Heiligen Geist haben, damit sie die nicht überfordern. Das lässt sich manchmal auch nicht verhindern. Ich danke Ihnen.
Bei den geistlichen Berufen, mein Eindruck, diejenigen, die ins Burnout schlittern, sind diejenigen, die sehr viel tun und sehr wenig beten. Also dass die Gebetszeiten sind ein sehr gesunder und natürlicher Ausgleich für eben dieses Tun. Und wenn in einem geistlichen Beruf hier ein Missverhältnis besteht, dann sind die Leute schon auf einer schiefen Ebene, wo sie dann leichter abrutschen.
Nun begrüßen wir aus Wien die Frau Theodora. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Professor Bonelli.
Grüß Gott.
Ich hab jetzt sehr aufmerksam zugehört, weil Ihre Beschreibung der verschiedenen Typen, Choleriker und so weiter, hat mich sehr daran erinnert, dass, also ich glaube, meinen Mann kann ich als Choleriker einstufen. Es ist nur so, dass er das, was Sie so wunderbar geschildert haben, dass er nicht an sich gearbeitet hat oder arbeiten will, um die Stärken des Cholerikers rauszuholen, sondern er lässt es, wie es ist und ist der Ansicht, dass er genau richtig ist. Er müsste nichts ändern. Und das hat sich in unserem Familienleben durch viele Jahre für die Kinder, dann die Jugendlichen, jetzt für mich allein, wo die Kinder aus dem Haus sind, schon sehr, sehr negativ ausgewirkt, weil Diskussionen und Gespräche über das Streitobjekt nicht möglich sind praktisch, weil er sofort angriffslustig und verletzend wird. Dazu kommt, und da beziehe ich mich auf einen schon länger vergangenen Vortrag von Ihnen, wo ich mir gedacht habe, Sie haben gesprochen über eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und das trifft alles so genau auf meinen Mann zu und jetzt habe ich mich im Internet schlau gemacht und jetzt bin ich mir eigentlich sicher, dass seine Empfindlichkeit und seine Ich-Bezogenheit ja, nicht egoistisch, sondern egozentrisch, dass das also dazukommt zu seiner ohnehin schwierigen Situation. Und ich könnte noch viel erzählen, aber meine Frage ist vor allem, wie gehe ich um mit ihm? Also ich möchte das nicht herausfordern, weil ich weiß, dass so ein Narzisst eigentlich ein geringes Selbstbewusstsein hat, aber sich aufspielt als großer Starke und am Tisch haut, um das zu überdecken. Und ich eigentlich schon, weil er alle meine Fehler so sehr kritisiert, auch wenn sie winzig sind, ihm auch das zurückgebe und ihn auch kritisiere. Und eigentlich, glaube ich, stoße ich ihn da immer tiefer hinein. So, jetzt habe ich lang geredet.
Ja, also danke für diesen ganz, ganz ehrlichen Beitrag. Das ist sehr beeindruckend. Also solche Menschen gibt, muss ich sagen, solche Ehen gibt und solche Ehemänner gibt, gibt auch solche Ehefrauen. Aber mir scheint manchmal, es gibt mehr Ehemänner, die in diese Richtung tendieren. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau warum. Aber gut, vielleicht kommen mehr Frauen zu mir, die dann über ihren Mann jammern. Also ich glaube, dass zuallererst im Umgang mit Narzissten und narzisstischen Persönlichkeitsstörungen ganz am Anfang steht eine ganz ehrliche und innere Selbstkritik und sich überlegen, bin ich ähnlich? Weil derjenige, der mit dem Narzissten am schlechtesten zurande kommt, ist der Narzisst.
Ja, das denke ich mir, ja.
Ja, das heißt, wenn Sie auch sagen, sie machen keine Fehler und er tut ihnen, also ich sage nicht, dass das so ist, ja, aber ich mache jetzt nur eine systematische Antwort geben auf ihre wirklich schwierige Frage. Also das weiß ich nicht, weil ich sie ja nicht kenne. Also, aber ich schließe es auch nicht aus, ja. Also wenn jemand also dazu neigt, der sagt, der Mann ist der Böse und jetzt der macht alles falsch, ein Narzisst ist er auch und keine Fehler zu geben. Und man merkt man manchmal gar nicht, dass man genau im selben Boot sitzt. Und das ist, also so holt man den nie ab, so öffnet man den nie. Manchmal kann man einen Narzissten öffnen, wenn man ganz ehrlich sagt, dass man eben selber einen Fehler gemacht hat und dass man eben unvollkommen ist. Und wie Sie schon gesagt haben, der Narzisst hat Sie haben gesagt, wenig Selbst Wertgefühl, aber er hat ein brüchiges Selbstwertgefühl, das ist es. Es ist brüchig, es ist überzogen, also ich bin der Beste, aber er hat wahnsinnig Angst, dass er vielleicht doch nicht der Beste ist und dass ihn irgendjemand durchschaut und sozusagen runterstoßt von diesem Thron, auf dem er ja irgendwie spürt, dass er nicht sitzen sollte.
Ja, ja, so,
wenn man,
so ist
wenn
es,
man
ja.
Also jetzt in dem Narzissten mit einer echten, echten, echten Demut begegnet, ist das noch immer beste Haltung gegen ihn. Das heißt, der Narzisst ist eine große Herausforderung auch für einen selbst. Also wenn man da sozusagen die Schranken zumacht und sagt, das ist ein Narzisst und jetzt bekämpfe ich den mit, dann kommt man nicht weit. Das haben Sie sicher schon beobachtet.
Ja, ja, seit ich diese Informationen alle habe, bemühe ich mich sehr, dass ich schweige, wenn er zu mir ungerecht ist oder dass ich heute das runterschlug, was ich als ehrliche Entgegnung sagen würde, weil er mir Unrecht tut in so vielen Dingen. Und vor allem behindert er mich sehr in meiner Glaubensausübung, weil er da irgendein Verlustgefühl hat. Also das ist ganz, ganz schwierig und das ist aber etwas, wo ich nicht mich zurücknehmen kann. Ich gehe einfach in die Messe und ich gehe zur Gebetsgruppe und so weiter. Und
er ist nicht gläubig, oder wie?
Bitte?
Er ist nicht gläubig.
Er ist überhaupt nicht gläubig und er bekämpft eigentlich alles, was mit Glauben zu tun hat, aber nicht, das ist das Eigenartige, nicht aus einer Überzeugung heraus, dass er das alles ablehnt, sondern dass ich gläubig bin.
Ja,
das verletzt ihn. Und wie ich vor Jahren in Medjugorje war, hat er dann eine Woche nicht mit mir gesprochen und dann hat er gesagt, das hätte ich nicht gedacht, dass du mir das antust. Also diese Antwort hat mich umgeworfen.
Ja, also das habe ich immer wieder, diese Erfahrung habe ich immer wieder gemacht bei religiösen Frauen, dass die Männer eifersüchtig sind auf Gott. Eifersüchtig darauf, dass es jemanden gibt, der wichtiger ist als er. Und nebenbei bemerkt, es gibt auch viele narzisstische Männer, die völlig ausflippen, wenn ihre Frau Hilfe von außen holt, sei es Beichtvater, sei es Psychiater oder sonst was, da habe ich jetzt auch einige sehr dramatische Beispiele erlebt. Also das heißt, der Narzisst hat panisch Angst, in Frage gestellt zu werden und panisch Angst, dass die Wahrheit herauskommt. Also ich meine, der Umgang mit ihm muss, also da müssen Sie, dem müssen Sie täglich viel verzeihen, mit sehr viel Demut und Liebe. Andererseits überlegen, wie viel halte ich aus? Nicht? Also Sie müssen ihm auch signalisieren, hier ist meine Grenze. Deswegen, wenn Sie sagen, Ihre Glaubensausübung ist die Grenze, das finde ich gut. Die Grenzen müssen ganz klar definiert sein. Ja. Sie werden sicherlich wegen ihm die Sonntagsmesse nicht versäumen, nehme ich mal an. Und das ist gut so. Der Narzisst braucht auch eine Grenze. Der Narzisst braucht einerseits, andererseits, das Problem ist, dass er die Liebe, die er bekommt, als selbstverständlich einsteckt.
Ja, von ihm kommt nämlich gar keine, aber das bin ich schon gewöhnt in 40 Ehejahren. Also, und er hat eben keine Empathie, er kann überhaupt nicht sein Herz für andere öffnen und das tut mir oft weh, wenn es um karitative Dinge geht oder so. Oder seine Tochter, dass er also auf die böse ist, weil sie eigentlich eine psychische Störung auch hat, aber nicht so eine und daher oft feindselig zu uns war. Und
sagen Sie, haben Sie die Möglichkeit, dass Sie ihn einmal zu einem Arzt bringen?
Ich glaube fast nicht, aber...
Sie können doch sagen, gehen wir mal in eine Eheberatung oder Ehetherapie, weil es zwischen uns nicht richtig klappt.
Ja, das habe ich mal erwähnt, das hat er sofort abgelehnt, aber vielleicht muss er es wieder einmal probieren, ob es ging. Ich glaube nicht nach wirklich ehrlicher Befragung, dass ich narzisstisch bin, sondern aus meinem Glauben raus will ich ihm immer verzeihen und mich immer bemühen, dass ich ihm auch entgegenkomme. Ich lobe, wenn was zum Loben ist, aber da reagiert er eigentlich gar nicht drauf.
Vielleicht ist er hoffnungslos narzisstisch, aber vielleicht ist Dynamik zwischen Ihnen beiden auch, vielleicht kann man da irgendwo was wie helfen oder was auflockern. Also ich empfehle Ihnen in dem Fall versuchen Sie es mal mit einer Paartherapie. Ja?
Ja, ja. Ich danke vielmals für Ihre Ausführungen.
Alles Gute, auf Wiederhören.
Ja, alles Gute und Gottes Segen für Sie.
Wiederhören.
Wiederhören.
Von Wien schalten wir jetzt weg und begrüßen aus Oberösterreich die Frau Renate. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, da spricht die Renate aus Oberösterreich.
Grüß Gott.
Danke, Herr Dr. Bonelle, für die guten Vorträge, was Sie immer halten. Ich höre mir es meistens an. Und jetzt habe ich eine Frage. Und zwar, meine Mutter, die hat es halt sehr schwierig, wenn mein Vater trinkt würde. Und sie sagt halt dann so, ich meine, sie redet halt über recht schlecht und sie würde das ja gern spannen, weil sie halt auch eifersüchtig ist oder so auf die Kinder und so. Und da weiß ich oft nicht, was ich wirklich glauben soll. Und sie sagte dann, du verstehst das eigentlich gar nicht, oder ihr Kinder, weil ihr wisst ja nicht alles vom Papa. Ich meine, was sagen Sie, was könnte man da noch machen?
Wer ist jetzt eifersüchtig?
Ja, auf uns Kinder, wenn wir mit dem Papa, wenn wir so mal bei Erna sind und man redet ein wenig mehr mit dem Papa oder so. Und
also und sie versucht, die Mutter versucht, die Kinder gegen den Vater aufzuhetzen.
Ja, genau. Und wir ziehen, ich habe immer zwei Söhne und wir ziehen die zwei Kinder eben neutral. Sie dürfen meinem Opa genauso begegnen. Ich verurteile das Trinken auch sehr, aber die Kinder sollen sich selber ein Bild machen und sie dürfen auch mit dem Opa spielen alles und so. Und meistens ist es eben eh so, wenn wir halt zu einer kommen auf Besuch, dass er dann eben eh nichts getrunken hat. Er ist halt im Wohnzimmer, die Mutter sitzt in der Küche, die macht dann gleich die Tür zu, so quasi bleibt es nur bei mir. Aber die Kinder laufen mehr hin und her, aber sie sagt halt dann wieder, ja, ihr wisst ja gar nicht alles. Aber was sagen Sie, was könnte man da noch machen?
Ist Ihre Mutter religiös?
Nein, nicht mehr.
Also das ist ungerecht, wenn Sie... Also er hat ganz offensichtlich hat Ihr Vater ein Defizit, aber trotzdem ist er Ihr Vater und er ist der Großvater seiner Enkel. Und also sie hat kein Recht, ihn mit Beziehungsabbruch von sich selbst und von seinen Kindern und seinen Enkeln zu bestrafen.
Ja, genau.
Das ist übertrieben. Er wird ja schon viel angetan haben, sie ihm aber wahrscheinlich auch. Also das ist, ich glaube, ich habe jetzt den Eindruck gewonnen, dass sich Ihre Mutter durchaus wehren kann, zumindest auf die hintervorzüge und intrigante Art. Und das ist Gift in einer Familie. Das tut der Familie
genau,
nicht gut. Gift.
Und sie redet immer recht schlecht. Und ich habe vier Geschwister, sie hat uns wirklich voll viel angespannt früher. Ich bin halt dann draufgekommen, dass eigentlich nicht alles wahr ist. Und jetzt bin ich auch sehr kritisch. Aber ich möchte meiner Mutter auch helfen, dass ich mir denke, was könnte ich noch machen? Ich habe zu meinem Mann wieder gesagt, was sagst du, was könnte ich noch machen? Ich höre gern zu, aber ich tue nicht urteilen noch gar nichts, weil ich höre nur eine Seite, ich höre nur sie.
Ich sage Ihnen, wie Sie ihr helfen können. Sie unterbrechen sie sofort, wenn sie schlecht über ihren eigenen Mann redet und sagt, du Mama, das ist mein Papa, ich will nichts Negatives hören, ich will von dir nichts Negatives über ihn hören und von ihm nichts Negatives über dich.
Ja?
Ich möchte neutral sein und mir gefällt das nicht, wenn ihr gegenseitig schlecht übereinander redet. Das würde ich machen, ja?
Was sagen Sie, wenn Sie von früher anfangen, ich sage, ja, was früher war, das war. Sie sagt, ja, du weißt ja gar nicht, was es war.
Ja.
Glauben Sie dann, wenn Sie dann so komisch irgendwie ein wenig redet, dass er voll arg war, dass er es vielleicht einmal gehaut hat und wir Kinder das alles nicht mitgekriegt haben? Gibt es sowas?
Es ist möglich, dass es stimmt. Es ist auch möglich, dass sie das erfindet, um sozusagen ihre Position zu stärken. Ich würde an ihrer Stelle sehr neutral bleiben und sagen, das ist die Sache zwischen dir und deinem Mann. Es geht mich als Kind nichts an und da möchte ich mich auch nicht involvieren und bitte deute nicht sowas an. Das tut unserer Familie nicht gut, sondern mich interessiert das Positive und zumindest das Neutrale, aber nicht das Negative. Weil Ihre Mutter, glaube ich, ist auch schon ganz gefangen in diesen negativen Gedanken.
Ja, total, genau. Und mir
ich habe manchmal
nur alle 2-3 Wochen hier mit den Kindern und jetzt habe ich schon gedacht, ob ich öfter einmal in der Woche einfach zu ihr schauen sollte, ich meine, vielleicht ohne Kind oder nur mit einem Kind oder so, dass ich reden könnte. Aber ich weiß denn nicht, ob ich das will oder ob ich das überhaupt
Ich habe manchmal Patienten, und das erinnert mich jetzt daran, die kommen und schimpfen 3, 4, 5 Stunden durch über den Ehemann oder Ehefrau, ja, das ist jetzt nicht geschlechtsspezifisch. Und dann sage ich, jetzt sagen Sie mir mal was Positives über ihn und dann kommt gar nichts. Dann lasse ich sie manchmal richtig schweigen, damit sie merken, dass ihnen gar nichts einfällt. Und dann sage ich als Zusammenfassung, Sie haben einen Mann geheiratet, von dem Sie nichts Positives zu sagen haben. Warum haben Sie ihn dann geheiratet? Aber Sie sehen das Positive. Nach einiger Zeit in der Therapie sehen Sie dann das Positive doch wieder. Nur da Sie immer vom Negativen reden und das Negative denken, ist das Positive ganz verschüttet. Das heißt, was Sie jetzt mit Ihrer Mutter ausmachen können, ist, ich rede mit ihr gerne, stundenlang, aber nur positiv und neutral. Ich will kein negatives Wort hören, das interessiert mich einfach nicht. Und das sage ich meinen Patienten dann ab einer gewissen Zeit, wenn sie alles abgeladen haben, sage ich dann so, das Negative interessiert mich jetzt nicht mehr. Jetzt schauen wir, was konstruktiv ist. Weil das ist nicht konstruktiv. Und das würde ich Ihnen empfehlen, weil das hilft vor allem Ihrer Mutter. Das hilft Ihnen selber, aber vor allem hilft Ihrer Mutter, weil sie dann jetzt denken muss, okay, was hat er denn Positives? Oder sie sagt, ich will mit dir nur negativ über meinen Mann reden. Und dann müssen Sie sagen, aber auf der Ebene will ich nicht, weil es ist mein Vater.
Ja, genau. Ja, eben, und das ist eben das Schwierige, weil das habe ich nämlich schon gesagt, damals, ich meine, vor Jahren, und da war es halt dann viel besser. Ja, ist eh klar, du hältst denn nur den Papa zu und ich bin immer der
Ja, aber das ist manipulativ. Das ist Manipulation. Lassen Sie sich nicht manipulieren. Sie halten ja nicht nur zum Papa, sondern sie stehen halt nicht hundertprozentig auf ihrer Seite, weil sie sich auch ins Unrecht setzt. Und wenn sie so argumentiert, dann manipuliert sie. Das ist sehr gefährlich. Lassen Sie sich
das ist eben das Schwierige, genau, weil dann redet sie gleich vom Sterben und was ich was und so. Solche Sachen, gell? Das ist sehr, schwierig halt einfach. Aber ich werde das jetzt voll so durchziehen.
Ich glaube, dass Ihre Mutter eine echte Bekehrung braucht und Sie können ihr da helfen, indem Sie einfach nicht mehr mitmachen.
Ja, dann sage ich Dankeschön.
Alles Gute, wiederhören.
Danke, wiederhören.
Dankeschön, der Frau Renate. Und jetzt begrüßen wir am Telefon die Frau Lisi aus Wien. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich hätte eine prinzipielle Frage. Ich fand das sehr interessant, diese vier Typen,
mal zu durchleuchten und zu schauen, was ist man selber, um irgendwie sozusagen die Tugenden zu entwickeln. Aber ich hätte noch eine prinzipielle Frage. Als braver Katholik lehnt man ja alles ab, zum Beispiel was mit Horoskopen zu tun hat. Und was ist da jetzt der Unterschied? Denn ich kenne das ja von meiner Familie, die sind sehr horoskopsüchtig, dass die auch eigentlich die Menschen in Typen einteilen sozusagen und dass manche Eigenschaften ja auch dann zu stimmen scheinen. Ja, also ich lehne es zwar auch ab, aber ich könnte jetzt im Moment nicht sagen, was ist da gut daran und dort schlecht daran, die Menschen in Typen einzuteilen, wenn Sie verstehen, was ich meine.
Sie meinen die Sternzeichen, nehme ich an.
Genau, also dass man sagt, naja, das ist typisch, du bist eine Jungfrau, du bist so ordentlich und du bist so pedantisch oder so, ja. Wieso darf man das nicht sozusagen als Katholik, dass man die Horoskope betrachtet, aber man darf das, dass man zum Beispiel diese vier Charaktertypen, sanguinico, cholerico.
Das kann ich Ihnen sagen, weil dieser Aberglaube der Sternzeichen davon kommt, dass man um eine gewisse Uhrzeit an einem gewissen Tag geboren ist und deswegen so ist, während die vier Charaktertypen sind biologische Grundeigenschaften des Menschen, die so mehr oder weniger vererbt werden und die unabhängig vom Zeitpunkt der Geburt sind. Also der Aberglaube besteht in der Kraft der Sterne. Nicht? Sie glauben ja die Sternzeichen, und haben einen Einfluss auf die Persönlichkeit, also das heißt die Sterne. Und das ist der Blödsinn dabei. Ja, während.
Okay, dann sieht es auch, dass man dass man sozusagen Leute kennt, die am gleichen Tag geboren sind und man hat es gar nicht gewusst und die haben einen vorher schon aneinander erinnert zum Beispiel oder so. Also dass das schon auch manchmal.
Also ich glaube, wenn man sehr darauf fokussiert ist, dann findet man immer wieder so Details, die das auch bestätigen würden. Also wir haben in der Medizin sehr viel mit Aberglaube zu tun und zu mir kommen viele Leute mit Aberglauben, das gehört zum Aberglauben und wenn man fest dran glaubt, dann findet man immer Bestätigungen und schiebt sozusagen den Gegenbeweis weg. Da würde ich sehr warnen, also Sternzeichen sind Blödsinn, ja, und Horoskope sind noch blöder. Wobei die sind eh meistens so formuliert, dass alles damit gemeint sein kann. Und wenn man so richtig fest und innig daran glaubt, dann findet man das immer bestätigt, weil es ist so allgemein, dass das immer bestätigen würde.
Mein Argument war eben immer dagegen, naja, man soll die Menschen eben nicht so so in Typen pressen und damit ihnen schon mit Vorurteilen begegnen, ja? Und wie ich jetzt Ihre Aussagen hörte, weil ich dachte, jetzt wüsste ich nicht mehr, wie ich das jetzt argumentieren soll.
Ja, ich glaube, dass die Argumentation falsch ist. Also es gibt Charaktertypen und nämlich Temperamente gibt es tatsächlich, das haben ja die alten Griechen erfunden, das hat nichts mit Astrologie oder irgendwas zu tun. Dass die das dann gerne verwenden und vermischen mit solchen Dingen, das ist eine andere Geschichte. Ja? Aber ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn mich Leute fragen, was bist du vom Sternzeichen, das passiert ja weniger und weniger, weil die meisten wissen, was ich darüber denke. Aber dann sage ich immer was Falsches. Dann sage ich, ich bin Waage oder ich weiß nicht was. Und die Leute sagen dann immer, stimmt, genau, hätte ich mir gedacht, ganz typisch und so weiter. Und dann habe ich schon wieder die Bestätigung, ne?
Ja.
Weil das ist der Reflex, nicht? Man sagt ihnen irgendwas und dann finden sie das ganz, ganz typisch und bestärken das sozusagen. Verstehe. Das ist die Psychologie dahinter, das ist ganz easy. Probieren Sie das selber aus.
Okay.
Ja, also da ist nichts dahinter wissenschaftlich gesehen.
Ja.
Und ich glaube, warum das ein Aberglaube ist, weil so viel Hokuspokus gemacht wird drumherum, nicht? Die Temperamente ist kein Hokuspokus, das sind biologische Grundlagen und da gibt es nichts Besonderes zu sagen, außer dass man halt schauen muss, dass man seine Fehler selber erkennt und dagegen ankämpft und seine Stärken ausbaut. Aber die Sternzeichen, das ist ja eine Unfreiheit. Da wird man in eine Richtung geführt und dann ist man dann abhängig von einem Horoskop. Das ist also etwas, wo der Mensch unfrei gemacht wird von etwas außerhalb, was er nicht beeinflussen kann und was aber weder gut noch böse ist, sondern sozusagen schicksalsartig. Und das ist was Heidnisches.
Okay, danke schön. Jetzt habe ich wieder, Land unter den Füßen, wenn ich mich verteidigen muss dagegen.
Okay, jetzt sind Sie gelandet. Na dann.
Ja, genau.
Gut,
fein. Vielen Dank. Dankeschön.
Gerne wieder. Danke.
Dankeschön. Und als letzte Hörerin für heute in der Leitung ist die Frau Gisela aus Essen. Grüß Gott.
Grüß Gott. Es ist schrecklich. Ich wollte Krankenhausseelsorgerin werden und dann hatte ich eine Tagung mitgemacht bei Professor Eggers. Das durfte ich. Ich habe dafür auch bezahlt. Und dann das letzte Wort in der Uni dort, das hatte ich vor Jahren. Das war ein gutes Wort. Und ich habe dann eine Kassette verschenkt über Heilung heute, wo Jesus heute heilt. Ich habe gesagt, wenn wir nicht mehr wissen, wie wir helfen können, dann gibt es doch noch einen, der kann helfen. Dann sind wir erst so weit, wenn wir nicht mehr helfen können, dass wir wirklich bitten und flehen zu dem, der helfen kann. Und das ist Jesus. Und dann hatte ich ihm Professor Eggers diese Kassette geschenkt. Also das waren aus den Seligpreisungen, das war einer von denen, die sehr viel gelitten haben und sehr viel Gutes tun durften. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Also jetzt folgendes, was ich sagen wollte. Die barmherzige Liebe, die muss nicht immer antworten, wenn der andere schimpft und. Ich habe ja selber sehr viel durchgelitten. Ich bin alleine jetzt da, 25 Ehejahren. Aber das, was ich durchgelitten habe, das ist ja nicht umsonst gewesen. Ich habe ja gelernt, die Menschen zu verstehen. Und ich wollte nicht hier mich rühmen oder loben, gar nicht. Ich kenne meine Fehler total. Ich habe ja nur noch mich selber. Das heißt also, ich bin immer an allem schuld, was ich tue. Vorher konnte ich ja auf dem Ehepartner die Schuld schieben. Mein Vater sagte mal, dafür habe ich dich ja geheiratet, damit du schuld bist, im Spaß zu meiner Mutter. Das ist etwas, der Spiegel des anderen, da gibt mir ja, wie ich mich verhalte, das ist ja der Spiegel und der reagiert ja darauf. Und da lerne ich ja auch dran. Aber die Räume trennen, wenn Streit ist, in andere Räume gehen, das hat mir immer geholfen, dass man Abstand nimmt, dass man die Sache so stehen lässt und sie nicht ausstreiten muss. Und dann wollte ich eben einfach sagen, wenn man mal still ist und zeigt, dass man den anderen liebt, egal wie er sich gerade verhält, dann kommt schneller Frieden. Und wenn ich das alles zu Hause nicht mehr geschafft hatte, dann bin ich weggefahren in eine Kirche, die katholisch war, die war auf. Ich war noch evangelisch damals. Und dort kriegte ich einen solchen Frieden. Und später habe ich dann mal gefragt, ist da eigentlich die Statuen, sind die eigentlich gesegnet? Ich wusste noch gar nicht, dass das Tabernakel, das so wirkungsvoll war, wo Jesus war, der mich auch heute unendlich tröstet. Die barmherzige Liebe ist nicht, dass ich barmherzig sein kann, sondern dass ich mit Jesus verbunden bin, mit seiner Barmherzigkeit und seine Barmherzigkeit manchmal weitergeben darf. Und das ist ja unsere Zukunft. Wir sind ja kurz vor der Warnung, wo wir die ganze barmherzige Liebe Jesu erfahren dürfen, wo uns unsere Schuld vergeben wird, wenn wir bereuen und dann mit ihm weitergehen dürfen in der Kraft der Liebe vom Himmel. Wenn wir glauben dürfen, haben wir doch eine Pflicht, dem anderen zu zeigen, dass wir glauben. Das geht nur mit Jesus. Alles Liebe allen. Viel Freude.
Haben Sie eine Frage? Ist da jetzt keine dabei?
Ja, diese ganzen Choleriker und so weiter. Das hat mir nie gepasst, dass man die da alle reinpackt und dass man psychologisch da so dann jeden da so in ein Kästchen packt und danach daran reagiert. Weil Jesus uns total verändert und wenn wir uns auf ihn einlassen, dann passt das alles nicht mehr.
Da sprechen Sie jetzt als letztes noch ein wichtiges Kapitel an, nämlich in der Beziehung zu Gott geht es immer um zweierlei, nämlich einerseits, dass man sich eben selber bemüht, besser zu werden, das nennen die geistlichen Schriftsteller Askese, oder das sind auch eben die Tugenden, das heißt ein Vergrößern der persönlichen eigenen Freiheit und andererseits, Gott kommt uns entgegen durch die Gnade. Also das ist dieses Doppelspiel, das ist eigentlich, das sieht man auch in der Lehre der Kirche und geht die ganze Kirchengeschichte durch, wie es ein Ringen gibt. Aber es ist nicht nur die Gnade allein, sondern die Gnade braucht auch sozusagen einen Boden, auf den sie trifft. Und das ist der tugendhafte Mensch, das ist derjenige, der sich bereitet hat für die göttliche Gnade. Ja, und insofern passt Ihr Beitrag sehr gut, glaube ich, auch zu den anderen Wortmeldungen und zu dem, was ich gesagt habe. Nicht? Weil letztlich ist jemand, der überhaupt keinen Glauben hat, aber der sich bemüht um die Tugenden, um Gerechtigkeit, um Tapferkeit, um Mäßigung, nicht also Kardinaltugenden und nicht ist, hat einen Sozialsinn, denkt an die anderen und so weiter, ist selbstlos. Das ist jemand, den man immer benannt hat als Mensch guten Willens, nicht? Und das ist für solche Menschen, die haben den guten Boden bereitet, auf dem das Wort Gottes eben dann Frucht bringen kann. Während andere, die in die Kirche laufen, aber und da ständig eben die Predigt hören und eben sogar kommunizieren und in die Eucharistie empfangen, aber im persönlichen Leben nicht aufräumen, da ist das wie der Same, der auf Unkraut fällt oder auf steinigen Boden. Das heißt, das kann nicht Frucht bringen, weil der Boden nicht so geschaffen ist. Nicht? Und wir müssen ein Leben lang darum ringen, dass wir mit Selbsterkenntnis und eben Tugenden uns bemühen, das Gute in uns zu fördern und das Schlechte zu reduzieren. Das ist, glaube ich, offensichtlich. Und die Psychotherapie kann dabei helfen bei der Selbsterkenntnis und beim Erlangen der Tugenden. Wo sie nicht mehr helfen kann, ist eben diesen zweiten Schritt, diese Gnade, weil das sind die Sakramente und dafür ist dann die Seelsorge und die Kirche zuständig.
Aber da kann er darauf hinweisen, der Psychotherapeut, auf die Gnade. Das habe ich vorhin vergessen, das wollte ich ja sagen, alles ist Gnade, das habe ich nach und nach verstanden. Und die Gnadenvermittlerin aller Gnaden ist Maria. Und Jesus hat mir seine Mutter geschenkt, da war ich noch evangelisch. Und ich habe sehr viel von ihr bekommen und weiterhin merke ich immer, dass sie durch mich wirkt. Ich merke das und es ist ja auch schon bestätigt worden. Ich bin schon mehrfach geprüft worden. Und
ja,
ich bin
aber
so dankbar darüber, die Gnade.
Hallo?
Ja, da können Sie darauf hinweisen.
Ja, passen Sie auf bei dem Wort, alles ist Gnade, weil Martin Luther sagt, sola gratia. Das müssen Sie von Ihrer evangelischen Herkunft zurücklassen. Ja, also die katholische Lehre besagt, dass es auch der Werke bedarf. Es ist nicht sola gratia. Das ist die Heresie von Martin Luther. Nur das, um das klarzustellen, alles andere unterschreibe ich schon. Die Gnade ist sehr, sehr wichtig. Aber Gott, der uns ohne unser Zutun geschaffen hat, wird uns nicht ohne unser Zutun erlösen. Das ist Augustinus und das ist die katholische Lehre.
Was die Gottesmutter immer will, wenn sie heute spricht, sie sagt ja sehr viel, sie möchte unsere Leiden alle haben, die vergangenen, die gegenwärtigen, auch die zukünftigen, um andere retten zu können. Und wenn ich zu Hause merke, meinetwegen, ich lebe ja nicht zusammen mit meinem Sohn, ich kann aber für ihn, der nicht glauben kann, durch den Vater, ich will nicht auf den Vater schimpfen, ich konnte allen verzeihen und möchte auch Negatives nicht sagen mehr. Es ist etwas, das wir aufopfern können, dass wir helfen können, indem wir unsere Leiden der Gottesmutter geben. Und das ist sehr schön, das wusste ich vorher
ja,
nicht.
Ja, sehr gut. Nein, das ist ein schönes Schlusswort. Danke herzlich für den Anruf.
Ich danke für Ihre Arbeit, denn das ist eine mühsame Arbeit, die Sie haben. Und das immer alles anhören,
das stimmt.
Das ist schwer.
Da haben Sie recht.
Ich wünsche
Na
Ihnen
gut.
Ich in Ihrer Arbeit, da wünsche ich Ihnen viel Nähe und viel Einfluss von Jesus.
Dankeschön auch dieser Hörerin. Ich möchte auch noch hinzufügen für Radio Maria. Sie hat die Warnung erwähnt, das ist fällt unter Privatoffenbarung. Also das ist ganz deutlich, möchte ich das unterstreichen. Das ist die private Meinung dieser Dame aus Essen. Radio Maria unterstützt diese Botschaften nicht. Wir distanzieren uns davon. Das möchte ich noch hinzufügen.
Ich danke fürs Zuhören und auf Wiederhören.
Danke Ihnen auch für diese Zeit, die Sie uns geschenkt haben. Auf Wiederhören und Gottes Segen, Herr Dr. Bonelli. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria Österreich, Radio Maria Südtirol und Radio Horeb, Sie können diese Sendung bei uns im Hörerservice als CD bestellen. Die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb können diese bestellen bei Ihrem CD-Dienst in Deutschland unter der Telefonnummer 0049 83 23 9675 120 oder per E-Mail cd-dienst@horeb.org. Damit verabschiede ich mich von den Hörerinnen und Hörern aus Deutschland und Südtirol. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Barbara Auer.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Liga Bank Regensburg überweisen auf das Konto 76 15 515. Ich wiederhole, 76 15 515. Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08323 9675 110 erfragen. Von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.